Ich bin eingestiegen mit Knieschmerzen und Handgelenksschmerzen und ein halbes Jahr später gehe ich raus und meine körperlichen Schmerzen sind schlichtweg nicht mehr existent. Und das ist was, ich hätte es nie erwartet. Ich hätte es wirklich nie erwartet, dass das möglich ist. Und zeitgleich kann ich es aber so ein bisschen auf mein Wissen legen, das ich mittlerweile habe. Und deshalb finde ich es zeitgleich auch so verständlich, dass es gehen darf. Es braucht Zeit, sehr viel Zeit. Und ja, ich kann gar keinen Punkt setzen, weil mich das immer wieder so flasht und ich manchmal noch da sitze und gar nicht glauben kann, dass der Körper keinen Schmerz mehr hat.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Jenny Reismüller. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, spring gerne nochmal eine Folge zurück. In dieser sprechen wir über das Thema chronische Schmerzen und psychische Erkrankungen, wie das bei Jenny damals zusammengelaufen ist und wie sie ihren Weg der Heilung gemacht hat, den Weg der Selbstakzeptanz, und schauen auch, wo sie heute steht. Du bist einen langen Weg gegangen. Ja, sowohl emotional, sowohl, wie wir heute wissen, Symptome der PTBS, der KPTBS und gleichzeitig ganz, ganz viel Körper. Ne? Ganz viel Körper, der ganz viel rumsymptomatisiert hat und dir Sachen gezeigt hat. Genau, da hast du heute noch gar nicht so viel zu erzählt. Vielleicht magst du gerade noch ein bisschen was erzählen zu deinen chronischen Erkrankungen, von denen du ja dann quasi erst auf die Psyche gekommen bist oder gestupft wurdest, ne?
Oh ja. Also in dem Bericht aus dem ersten Klinikaufenthalt stand ziemlich weit oben Identifikation mit der kranken Jenny. Und dass ich bereits krank geboren wurde, das kam erst 2016 raus. Dass ich aber schon total früh, schon ja als ganz kleines Kind eben Neurodermitis hatte, gefühlt waren immer meine Füße kaputt. Also ich glaube, ich hatte über 10 Bänderrisse links und rechts zusammen. Es war immer irgendwas. Und irgendwann wurde dann aus kleineren Dingen, so wenn man denn so ein Bänderriss als klein bezeichnen möchte, wurde es eben immer mehr, es wurde immer größer, es kam Thrombosen hinzu, es kam Klinikaufenthalt hinzu, es kam Operationen hinzu. Und so hat sich das einfach immer mehr angestaut. Und es wurden auch immer merkwürdigere Dinge. Also ich glaube, dass ich allein bei 5 Diagnosen zu hören bekommen habe, das ist was ganz Seltenes. Da muss ich mich erstmal mit einem Kollegen besprechen. Nee, das müssen wir tatsächlich erstmal histologisch überprüfen. Und jedes Mal saß ich da und hatte solch eine Panik. Uff, ne, es ist noch nicht schlimm genug. Was, wenn es diesmal was noch Schlimmeres ist? Was, wenn es diesmal wirklich was Lebensbedrohliches ist? Und die erste lebensbedrohliche Diagnose hatte ich dann 2016, sodass ich da auch am Gehirn operiert wurde. Und zu dem Zeitpunkt, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine chronischen Schmerzen. Die haben sich dann erst in Folge eingestellt mit Gelenkschmerzen, mit Kopfschmerzen, ja, mit Bauchschmerzen. Also es war wirklich irgendwann ein Dauerzustand, dass da einfach Schmerz im Körper war. Und der Kopfschmerz war aber das Einzige, was mich wirklich zumindest gefühlt, bedacht, beeinträchtigt hat, weil dieser Kopfschmerz mir immer zeitgleich auch diese Angst gebracht hat, dass ich wieder eine Gehirnblutung haben könnte, denn 2016 ist genau das diagnostiziert worden. Das heißt, der Kopfschmerz stand für mich immer für die Frage, ist da wieder was? Und deswegen hat mich dieser Kopfschmerz teilweise auch bis heute retraumatisiert und mich da dann immer so ein bisschen zurückgeworfen zu diesem Zeitpunkt der Gehirn-OP damals. Ja, als ich dann verstanden habe, dass da bei mir ganz, ganz viel Trauma eben drunter liegt, drüber liegt, kann man jetzt wahrscheinlich sehen, wie man möchte, bin ich ganz arg in die Körperarbeit gegangen, habe das Trauma aufgearbeitet und ja, ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben, Mai. Ich konnte ja wirklich keine Minute stillsitzen vor Schmerzen und das war mir so peinlich. Also ich weiß auch, dass ich mich in anderen Kontexten, egal ob beruflich, privat, ich habe mich da immer so dafür geschämt, dass ich gefühlt immer irgendwie am Rumnesteln bin, Bein hoch, Bein runter, Popo von links nach rechts. Also der Körper hat es wirklich nicht ausgehalten, still zu sein. Und das weiß ich gar nicht, das ist mittlerweile wahrscheinlich 3 Jahre her. Und mit der Zeit, mit der Traumatherapie und mit ja, ganz viel Nervensystemarbeit, ganz viel körperlicher, sanfter Betätigung und eben nicht mehr Run, 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 Sport, 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 ist es einfach besser geworden, nahezu weggegangen. Also Gelenkschmerzen gehören absolut der Vergangenheit an. Der Kopfschmerz ist noch da. Im Moment habe ich eine Phase, in der es mich wieder Kraft kostet, weil er tagelang, also weil er wieder so richtig schön chronisch ist, jeden Tag, auch hier richtig schön in Anführungszeichen. Und doch habe ich eben gelernt, damit zu leben, die richtigen Schritte zu gehen, es abklären zu lassen, sowohl psychisch als auch körperlich und mir da auch einfach Unterstützung zu suchen. Und wenn ich da jetzt eben zurückblicke, also ich habe seit September mache ich eine Yogalehrerinnen-Ausbildung und das ist jetzt ein halbes Jahr her und auch da nochmal den Prozess zu sehen, ich bin eingestiegen mit Knieschmerzen und Handgelenksschmerzen und ein halbes Jahr später gehe ich raus und meine körperlichen Schmerzen sind schlichtweg nicht mehr existent. Und das ist was, ich hätte es nie erwartet. Ich hätte es wirklich nie erwartet, dass das möglich ist. Und zeitgleich kann ich es aber so ein bisschen auf mein Wissen legen, das ich mittlerweile habe. Und deshalb finde ich es zeitgleich auch so verständlich, dass es gehen darf. Es braucht Zeit, sehr viel Zeit. Und ja, ich kann gar keinen Punkt setzen, weil mich das immer wieder so flasht und ich manchmal noch da sitze und gar nicht glauben kann, dass der Körper keinen Schmerz mehr hat. Ja. Ich wäre froh, der Kopf wäre auch schon so weit, aber ich übe mich in Geduld und in Akzeptanz. Mal schauen.
Ja, krass, ne? Es ist, ich höre es häufig und es ist ja auch irgendwie nicht, ja, Worte, Mai, Worte. Schmerz merken wir meistens, wenn er da ist. Ne? Also der ist ja nun mal im Prinzip negativ. Und wenn er weg ist, ist ja für viele Menschen, merken sie das gar nicht. Dass der gar nicht mehr da ist. Also dass quasi alles wieder auf Null ist. Und dann gibt's noch das, wenn es eben so lange da war, so chronisch da war, dann ist da auch eine Art Erwartungsschmerz. Ne? Jetzt müsste es gleich wieder. Ich kenne das doch. Das passiert doch dann jetzt immer. Ne? Und da einfach auf sich aufzupassen und sich einerseits drüber zu freuen und andererseits da jetzt nicht im Prinzip ein Placebo zu erzeugen, ne? Ein, ja, jetzt kommt's ja, weil ich dran denke. Was? Wie kriegst du da die Balance für dich hin?
Also ich habe mich gerade ertappt gefühlt, als du das Wort Erwartungsschmerz gesagt hast. Und zwar ertappe ich mich in diesen Momenten, oh, ich habe ja gerade gar keine Kopfschmerzen. Wie cool ist das denn? Weil es so unnormal ist, keine zu haben. Also ich war erstmals zur Abklärung April 2018. Jetzt ist April 24, also seit 6 Jahren habe ich jetzt chronische Kopfschmerzen. Und das ist zu so einem Normalzustand geworden. Damit zu leben, ist ein Stück weit schon zu einem Normalzustand geworden. Sodass es immer noch komisch ist, wenn da keiner ist. Ja, und wenn ich dann diesen Gedanken denke, dann trifft es zu 100% zu, gib mir wenige Minuten und er kommt. Ja, und bislang ist es so, dass ich es rein gedanklich verpacke, einfach in Akzeptanz. Okay, jetzt ist er wieder da und ich atme und ich mache dann kleine Regulationsübungen oder aber sage einfach, hey, du bist jetzt da, ich bin hier gerade beschäftigt, ich bin gerade am Arbeiten und wir machen das jetzt noch 15 Minuten und dann gönne ich uns eine kleine Pause und dann kannst du mir sagen, ob du noch irgendwie eine Botschaft für mich hast. Also für mich ist es ganz arg wichtig, im Umgang mit Schmerz tatsächlich mit diesem Schmerz und damit meinem Gehirn in Kontakt zu gehen. Und ja, also ich weiß, dass es ein gestalttherapeutischer Ansatz ist. Ich weiß gar nicht, ob es auch traumatherapeutisch ist. Vielleicht kannst du gleich was dazu sagen, dass man da wirklich mit Organen spricht.
Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell. Versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind 4 Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle 2 Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge.
So, wir hatten hier gerade eine kleine technische Unterbrechung. So ist das manchmal, wenn man podcastet. Und von daher würde ich sagen, nutzen wir das doch auch einfach als, ja, als Break, als Sprungmarker in die Gegenwart. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über deinen Heilungsweg gehört, über was dir geholfen hat, über Symptome, über, ja, ich sag mal, die alte Jenny. Wer bist du heute? Wo stehst du heute in deinem Leben? Wo sagst du, hey cool, da bin ich durchs Trauma durchgegangen und das hat mich heute stärker gemacht, ne? Vom Opfer zur Survivor Queen.
Sehr zutreffend ist, dass ich nicht mehr in allem, was ich tue, in allem, was ich kann oder nicht kann, was Falsches suche. Also es war immer schon so, dass ich viele Stärken hatte. Diese Stärken hatte ich mir aber nicht erlaubt. So wie ich sein wollte, hatte ich mir nicht erlaubt. Weil ich da immer irgendwas gefunden habe, wo ich eben falsch war. Mitunter begründet durch die traumatischen Erfahrungen, die ich erlebt habe, worunter eben auch emotionale Gewalt war. Und deswegen habe ich mich sehr lange einfach runterreguliert, damit ich bestmöglich wenig im Mittelpunkt stehe. Und wenn zu meinen Stärken gehört, dass ich zum Beispiel sehr gut tanzen kann, ziemlich gut singen kann, dann sind das natürlich Stärken, mit denen man ziemlich schnell eben so im Mittelpunkt ist. Und Ja, ich habe dann durch die Traumatherapie und auch durch die Steigerung meines Selbstwertes irgendwann gemerkt, dass ich, wenn ich mit mir wirklich im Reinen sein möchte und wenn ich mich nicht länger ablehne, dass es ganz arg wichtig ist, nicht nur meine Stärken und Schwächen zu kennen, sondern sie auch wirklich auszuleben, weil die Stärken für mich auch sehr krass zu Ressourcen geworden sind. Also gerade wenn ich da jetzt ans Singen denke, ja, also Singen wirkt ja auch ganz wunderbar auf den Vagusnerv. Ich gehe jeden Dienstag 17:30 Uhr zum Chor. Manchmal schaffe ich es leider aus beruflichen Gründen nicht, und bin da dann wirklich auch immer total traurig, weil ich einfach spüre, es tut mir unfassbar gut, die Gemeinschaft tut mir gut, der Gesang tut mir gut. Und da dann wirklich reinzugehen und zu sagen, hier bleibe ich, weil es nicht nur eine Stärke ist, sondern mittlerweile wirklich auch eine Ressource, von der ich spüre, überall spüre. Das brauche ich, das ist gut, mach das weiter. Genau. Ja, ich würde es nicht unbedingt als Stärke bezeichnen, aber zu einem sehr starken Wert, den ich in mir habe. Ich wollte eigentlich schon als Jugendliche und auch als Kind schon im Gesundheitssektor arbeiten. Mein Traum war immer, dass ich Medizin studiere, Chirurgin werde, weil da immer schon der Gedanke war von, oh, ich will Menschen retten. Da war nicht nur, ich möchte Menschen begleiten oder ihnen helfen, sondern ich wollte wirklich Chirurgin werden. Und die Arbeit mit Menschen war mir immer schon super wichtig, weil ich einen sehr starken sozialen Anteil in mir habe. Und als ich dann damals meinen Job nach dem Studium gewählt habe, dachte ich, ich würde mit Menschen arbeiten, habe aber eben gemerkt, dass das nicht annähernd das ist, was ich mit Arbeit mit den Menschen verbinde, verknüpfe. Und ja, je mehr ich dann lernen durfte, je mehr ich quasi reguliert war, desto mehr konnte ich auch mit Geschichten und Schicksalsschlägen meines Gegenübers umgehen. Und dann hat sich immer mehr der Wunsch herauskristallisiert, dass ich wirklich mit Menschen arbeiten möchte. Und habe dann auch nach der Traumatherapie entschieden, dass ich selbst eine Coaching-Ausbildung mache. Da war ein ganz elementarer Bestandteil innere Kindarbeit. Du hast eben schon Stefanie Stahl erwähnt. Und diese Ausbildung hat auch mich selbst nochmal auf ein ganz anderes, ich sag jetzt mal, Heilungslevel gebracht. Hat mir aber auch zeitgleich die Kraft gegeben, dass es nicht meine Vergangenheit ist, die heute darüber entscheidet, womit ich heute mein Leben fülle, sondern dass es eben die Frage ist, was kann ich, was kann ich nicht? Da fällt mir gerade ein, dass ich genau darüber ja auch beim Kongress gesprochen hatte, wie wichtig diese Fragen im Umgang mit einem Job, mit einer Berufung sind, weil die Arbeit natürlich auch ein Bereich ist, wo insbesondere ich auch immer wieder ein Stück weit diese Herausforderung hatte, wo sind meine Grenzen und übergehe ich sie wieder? Ja, Stichwort Perfektion. Und deswegen war es da ganz besonders wichtig für mich, wirklich wahrhaftig zu fragen, was kann ich, was will ich? Und dann hat sich dieser Wunsch eben nach Arbeiten mit Menschen immer mehr gezeigt. Und dem bin ich dann auch nachgegangen. Und jetzt bin ich schon seit fast einem Jahr nebenberuflich Emotionscoachin und habe da jetzt in der letzten Woche erst eine Fortbildung gemacht namens Traumasensibel begleiten, auch basierend auf Peter Levine, auf Nervensystemarbeit. Und ja, der Weg ebnet sich. Er ebnet sich langsam. Ich habe gelernt, heute kleine Schritte zu gehen, gut auf mich zu achten. Und doch, er ebnet sich. Und ich bin froh für jeden Schritt, dass ich einfach Menschen betreuen kann, egal mit was sie eben zu mir kommen, weil ich einmal die Erfahrung selbst mitbringe. Also ich weiß, was alles hinter einem liegen kann. Deswegen glaube ich, dass ich ein sehr großes Verständnis für all diese Themen und Rucksäcke habe, die der Mensch eben so mitbringt. Und zeitgleich ist die Gesundheit und Medizin mein, ja, größtes Hobby. Und das eben schon sehr, sehr lange. Also ich glaube, es gibt wenig, was mich mehr interessiert als die Medizin. Und deswegen freue ich mich da einfach mit meinem Weg, meiner Expertise mittlerweile auch für andere da sein zu können. Und gerade weil ich eben auch früher so eine krass rennende Perfektionistin war, da eben auch aufzuzeigen, dass es auch anders gehen kann. Aber dass man auch damit umgehen muss, dass ein Muster auch mal wieder an die Tür klopft und einen sanften Ausbremser braucht.
Ja, sanfte Ausbremsung, schön formuliert. Ja, schön, sehr, sehr schön zu hören, zu sehen, wie du sowohl deinen eigenen Weg gegangen bist, als auch jetzt in der Unterstützung von Menschen dabei bist, ne? Also, du bist ja, haben wir ja noch gar nicht erzählt, aber ich finde den kleinen Funfact immer schön. Du bist ja eigentlich Beamtin, hauptberuflich,
Genau.
und dass du das, also dass du so offen ja mit dem Thema umgehst, ne, dass ja auch deine Chefinnen auf Arbeit, deine Kolleginnen, dass die alle wissen, dass du eine Queen bist, dass die alle wissen, ja, dass du auch noch andere Dinge jetzt tust, ne, dass du wirklich auch offiziell angemeldet hast, dass du jetzt noch als Coachin arbeitest. Also einfach, dass es auch, ich sag mal, in den alten, antiquierten Berufen, wo man eigentlich sagt, nein, da kann man nicht offen über Trauma sprechen, das geht nicht, dass selbst da sich die Welt ein bisschen verändert hat und wir auch ein Teil der Welt sind. Und wenn wir offen damit umgehen, dann steigt zumindest die Chance, dass da was, dass Menschen da anders reagieren könnten, als wir erwarten.
Total. Ja, ich habe gerade noch gedacht, ich weiß nicht, ob es alle wissen. Rein theoretisch könnten es alle wissen. Wenn sie schauen, also den wichtigsten Menschen habe ich recht früh Bescheid gegeben, weil mir das auch ein Stück weit diese Möglichkeit gegeben hat, mir Zeit zu geben. Weil es eben kein gebrochener Finger war, sondern einfach echt harter Tobak. Und diese Entscheidung habe ich bis heute keine Sekunde bereut. Ich würde lügen, wenn dann nicht manchmal ein Gefühl ist von, puh, die Person weiß, was ich so mit mir rumschleppe. Und da ist dann manchmal auch noch der Gedanke, was denkt die Person jetzt? Bin ich für die Person jetzt jemand anders? Wie bewertet die Person jetzt mich, mein Leben und so, wie ich da stehe? Mach den Kopfhörer wieder rein. Und ja, zeitgleich mich da aber wirklich immer wieder zu besinnen. Wir sind viele und ich habe bewusst mich geöffnet in dieser Hinsicht und es war gut. Es war wirklich gut. Und es war ja am 25.11. ist ja, glaube ich, Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Und ja, ich möchte nicht öffentlich berichten, wo ich als Beamtin eingestellt bin. Dennoch war es eben so, dass der Dienstherr ein Stück weit uns Frauen dazu aufgerufen hat, macht mit, lasst uns viele sein, wir schicken euch die Flyer, wir wollen uns bekennen, wir gemeinsam gegen Gewalt an Frauen. Und ich hatte dann 3 Monate später zurückgespiegelt bekommen, dass ich die einzige Frau war, die dieses Bild eingereicht hat. Und es war, also es war tatsächlich, es waren gemischte Gefühle. Also einerseits dachte ich mir, wow, cool. Ja, ich bin mittlerweile so mutig geworden und da kann ich stolz drauf sein. Und zeitgleich war da so ein Gefühl von tiefer Traurigkeit, wie wenig es einfach noch zur Aussprache kommt, publik gemacht wird. Also wir haben bei uns auf der Arbeit wirklich in jeder Etage ein Plakat hängen mit Sexualisierung am Arbeitsplatz. Wie gehe ich vor? Was sind die Schritte? Worauf muss ich achten? An wen kann ich mich wenden? Und das ist gut. Es bekommt mehr Raum und zeitgleich darf es noch viel mehr sein. Und da, ja, da klingt blöd, es wäre schön, ich würde mich nicht drauf freuen, weil dann würde es bedeuten, es gäbe weniger Gewalt. Aber ich freue mich drauf, wenn es mehr ins Gehör kommt, dass wir eben einfach wissen, wohin müssen wir gehen, wenn es passiert ist. Und dass da einfach immer jemand ist, der ein offenes Ohr hat. Und im Zweifel einem wirklich die Hand reicht und sagt, lass uns jetzt einen Schritt gehen, denn dir ist Unrecht widerfahren.
Wow. Stark, dass es das bei euch auf Arbeit so gibt, dass das so präsent ist und doof, dass es so sein muss. Ja, da sind wir immer wieder bei dem,
wenn ich Menschen kennenlerne und die dann irgendwie erfahren, was ich tue und arbeite, und so, ist es meistens ziemlich genau die Reaktion: Boah, krass, aber scheiße. So, genauso ist es.
Ja. Total. Also ich merke auch, dass ich anecke damit, dass ich mittlerweile eben so offen mit den Dingen umgehe. Also ich erinnere mich auch noch an einen Abend in Düsseldorf und da lief eine Frau mit einem wirklich, wirklich sehr kurz bekleideten Rock an uns vorbei und eine männlich anwesende Person hat dann eben den Satz gesagt und dann wundern sie sich nachher wieder, wenn sie angetatscht werden. Und dann habe ich halt gekontert. Ich habe einfach gekontert und ich habe der Person im Nachgang auch gesagt, wie enttäuscht ich bin, denn er weiß, was mir passiert ist. Und wir sind in den Austausch gegangen und ich merke einfach, dass in manchen Köpfen dieses Unwissen über Victim Blaming noch so groß ist, dass die Menschen sich tatsächlich im Recht sehen und nicht verstehen, was sie in dem Moment falsch machen. Und es war für die Situation sehr schade, weil es eigentlich ein sehr guter Freund ist. Und zeitgleich spüre ich, dass ich unfassbar enttäuscht bin von der Person. Ja. Und im selben Moment war dieser Moment aber auch noch mal für mich ein Grund zu sagen, und genau deshalb müssen wir drüber reden. Ja, die dies können, schon können. Genau.
Liebe Jenny, ganz, ganz großen Dank, dass du hier warst im Podcast, dass du deine Geschichte erzählt hast, dass du Mut gemacht hast, Hoffnung geschenkt hast. Was möchtest du unseren ZuhörerInnen noch mitgeben? Was ist deine Message?
Einfach mein größtes Mitgefühl für das, was ja du durchlebt hast, für das, was du vielleicht aktuell noch durchlebst. Und ich hoffe, dass da immer ein Funke Gewissheit ist, dass ja, dass du nicht alleine bist.
Du bist nicht alleine. Ja. Wenn Menschen sich von dir unterstützen lassen möchten, Jenny, als Emotionscoachin, als Jenny, als Mensch, als verwundete Heilerin, wie, wo können sie dich kontaktieren?
Genau, also ich habe meinen Account auf Instagram, der nennt sich Seelenkörperraum. Und ja, da darf man mir einfach eine Nachricht schreiben oder man kommt über den Link auf eine kleine Landingpage bei Milkshake. Da kann dann auch jeder noch mal ein bisschen nachlesen, was so meinen Weg geebnet hat, warum ich welche Schritte gegangen bin. Und ja, da findet man dann auch noch mal kleine Hintergründe dazu, wie ich arbeite. Auch hier kleiner Spoiler, es ist eine sanfte Fragetechnik, möglichst traumasensibel. Mittlerweile habe ich gelernt, wir können nicht triggern. Aus eigener Erfahrung weiß ich das, weil Trigger unglaublich vielfältig sind. Aber ich gebe mein absolut Bestes, immer einen traumasensiblen Raum zu schaffen, dann zu regulieren, wenn ich merke, es ist notwendig und auch im Vorfeld einfach schon die Pfeiler abzustecken. Wo gehen wir hin? Wo kann die Reise hingehen? Und ich gehöre zu den Coachinnen, die sich im Vorfeld immer vorbehält, die Personen an andere Personen weiter zu vermitteln. Hier spreche ich von Psychologen, von Psychotherapeutinnen, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass es für mich persönlich Grenzen gibt. Ich habe noch keine therapeutische Ausbildung, bin Stand heute nur Coachin. Und ja, das ist mir immer ganz, ganz wichtig zu betonen, dass die Menschen sich ein Stück weit sicher bei mir fühlen können, weil ich glaube, ich ein gutes Verantwortungsgefühl mitbringe und einfach meine Grenzen im Rahmen meiner Arbeit kenne. Ja.
Super, super schön, dass du diese Arbeit machst, dass du da bist. Es braucht meiner Meinung nach viel mehr Peers da draußen, die sich ja bekennen und eben nicht nur diese, ich sag mal, hochprofessionelle Distanz, sondern ja, ich habe das auch erlebt. Und jetzt lass uns schauen, wo kann's hingehen.
Genau. Also ich spoilere auch nicht zu viel. Die Heilpraktikerin Psychotherapie wird nächstes Jahr wahrscheinlich starten, einfach weil es mir ein großes Anliegen ist, wirklich ja einfach verantwortungsbewusst alle Menschen betreuen zu können. Und da freue ich mich unfassbar drauf.
Oh, wie schön.
Yay. Genau.
Ja, dann würde ich sagen, ganz, ganz großen Dank, dass du hier warst, liebe Jenny.
Danke dir. Ich hatte Spaß, auch wenn das Thema blöd ist. Genau, so ein bisschen blöd, sehr blöd. Ja, einfach schön, dass wir drüber sprechen. Danke für deine Arbeit.
So gerne. Und das war's mit dem Interview mit Jenny. Ich hoffe, oder eher wir hoffen, dass wir dir Mut machen konnten, dass die Geschichte dir den einen oder anderen Heilungsimpuls mitgeben konnte. Wenn du mehr über Jenny erfahren magst und ihre Arbeit, findest du die Links, wie besprochen, die wir besprochen haben, alle in den Shownotes. Und wenn du uns unterstützen magst, weißt du, findest du auch den Link zum Spenden, auch dort in den Shownotes. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter. Oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events, wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast. Oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind. Oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!